Und da gibt es hunderte von Startups allein in Deutschland. Die sind, die haben total einen coolen USP, die können tolle Dashboards bauen und das meine ich auch gar nicht böse, aber zu verstehen, wie sozusagen so eine Maschine, so ein Industrieunternehmen funktioniert. Und wenn man da hingeht, dann kommt man halt auf Maschinen, die halt auch manchmal aus den 60er Jahren noch sind. Das heißt, ich brauche eine Kompetenz und ein Verständnis, wie funktioniert dieser Maschinenanlagenbau, diese Industriewelt. Das ist halt alles andere als eine durchdigitalisierte smarte Factory. Und ich glaube, dann braucht man halt Lösungen, die halt sich damit auseinandersetzen und die das verstehen.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Hilfreiche Tools mit oder ohne KI, um sich zu digitalisieren. Ja, daran mangelt es den Mittelständlern wahrlich nicht. Es ist oft eher eine Frage der Auswahl, damit verbunden natürlich auch die Kombination aus Preis, Leistungsfähigkeit und auch Service. Und da ist es gar nicht so leicht, das Richtige für sich zu finden. Oft sind einige Angebote schlichtweg zu teuer für das, was man eigentlich braucht. Und manchmal helfen sich Familienunternehmer auch selbst. Meistens die, die etwas größere Strukturen haben, für ihre eigenen Töchterfirmen was gefunden haben, was entwickelt haben und rollen das sozusagen auf dem Markt aus. Und so einen Fall haben wir heute mit Poseil Digital. Dessen Geschäftsführer ist mir jetzt zugeschaltet, Christoph Haß. Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen, Herr Giersch. Vielen Dank.
Bevor wir über all die digitalen Lösungen kommen, vielleicht noch mal ganz kurz zu Poseil. Was steckt hinter dieser Gruppe? Sie sind ja nicht gerade klein, um es mal so zu sagen.
Das stimmt. Ich war auch ganz beeindruckt, als ich bin jetzt seit 3 Jahren da und kannte vorher Poseil nicht, obwohl ich aus Norddeutschland komme und ich erlebe das tagtäglich, dass die meisten die Gruppe nicht kennen. Und ich finde es eigentlich eine ganz tolle Unternehmensgruppe. Es ist ein Stiftungsunternehmen, knapp 200 Jahre alt. Das heißt, das Geld, was verdient wird, geht in eine Stiftung, die Bildung, Kunst, Kultur, Soziales fördert, in und rund um Lübeck. Und unterhalb dieser Stiftung, also die Familie lebt nicht mehr und das macht es, glaube ich, sehr besonders, hängt halt eine ganz, ganz schlanke Holding, 30, 35 Leute. Und darunter hängen halt über 200 mittelständische Industrieunternehmen. Und warum man Poseil nicht so kennt, die Unternehmen heißen halt nicht Poseil, die heißen Harco, Reinigungsmaschinen, die kennt man morgens, die Städte sauber machen. Oder man Roland, Weltmarktführer im Druckbereich. Kaum ein Reifen auf diese Welt kommt ohne eine Maschine von HF. Das kann man jetzt so weiterziehen. Und genau wie Sie es richtig sagten, die Gruppe in Summe macht knapp 7 Milliarden Euro Umsatz. Aber halt, und das ist das Besondere, aufgeteilt als ganz viele kleine mittelständische Industrieunternehmen, die dann im Schnitt eher 50, 60, 70, 80 Millionen Euro Umsatz machen. Das heißt, das ist so Mittelstand durch und durch. Und ich wollte genau in diesen Mittelstand rein, wo die Herausforderungen sind, vor allem wenn wir von Digitalisierung und Transformation sprechen. Und deswegen finde ich Poseil so spannend. Und vielleicht noch ein letzter Satz dazu, was auch, glaube ich, Poseil auszeichnet, ist Dezentralität. Also sie versuchen halt, die Leute zu Unternehmern zu machen, die Geschäftsführungen. Und das macht es, glaube ich, sehr besonders in dieser Unternehmensgruppe. Gibt wenig so ähnliche Unternehmensgruppen in Deutschland.
Das stimmt, Sie selbst waren vorher bei PwC, also kommen sozusagen aus der Tiefe der digitalisierten Welt und sind jetzt im Geschäftsführer von Poseil Digital. Was ist der Hintergrund hinter dieser Unit?
Wir haben uns vor ein paar Jahren die Frage gestellt, wie gehen wir eigentlich in die Zukunft? Vielleicht ein bisschen später als andere, wenn man das sagen kann, aber oder vielleicht auch nicht. Wir haben halt keine zentrale Digitalisierungseinheit oder Innovationseinheit wie andere Unternehmen. Wir haben nicht eine zentrale IT. Wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, am Ende gibt es natürlich schon irgendwie einen Konzernabschluss, weil die Unternehmen alle konsolidiert sind, aber wir sind halt kein Konzern. Die Unternehmen sind alle eigenständig und versuchen eigenständig ihre Transformation vorantreiben. Nur wenn man das mal weiterdenkt, dann merkt man ja, dass das nicht so ganz einfach ist, wenn man ein Unternehmen hat, was 30 Millionen Euro Umsatz macht, wie gehen die jetzt eigentlich mit KI um, etc. Und wir haben versucht, aus dieser Not eine Tugend zu machen und haben uns die Frage gestellt, wie können wir eigentlich doppelt profitieren? Erste Fragestellung, wie können wir denn das Portfolio der Poseil-Gruppe in die Zukunft bringen, wenn Sie sich vorstellen, so eine Stiftung, die hat ja das Ziel, ihr Vermögen langfristig zu erhalten. Das heißt, Vermögensdiversifikation. Und bisher war immer so der Weg, wir haben ganz viele unterschiedliche Unternehmen, ja, auch im Baubereich und irgendwas funktioniert, irgendwas funktioniert nicht und am Ende kommt das gleiche Ergebnis raus. Und wenn man das in die Zukunft spielt, dann muss man sich anschauen, wie sieht eigentlich das Portfolio der Zukunft aus? Und da hat natürlich digitale Transformation, Technologie eine hohe Relevanz. Das haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir daran partizipieren? Und auf der anderen Seite, wie können wir mit diesen Fragestellungen auch unsere Gruppe bzw. den industriellen Mittelstand bei der Transformation helfen? Und genau das ist die Idee von Possil Digital. Einerseits die Frage zu stellen, wie sieht eine mittelstandstaugliche digitale Transformation auf? Am Beispiel der Possil-Gruppe, weil da haben wir genug Beispiele, so eine Art, unser Vorstandsvorsitzender sagt immer, so ein Spielerhaufen. Und auf Basis dessen halt ein zukunftsfähiges Portfolio zu bauen, das dann am Ende des Tages auch in der Zukunft Erträge für die Stiftung generiert, damit wiederum gespendet und ausgeschüttet werden kann.
Inwiefern sind denn viele Lösungen, von denen wir ja auch hier im Podcast immer wieder berichten, manchmal auch, ich sag mal, unpassend oder ich sag mal, nicht optimal mittelstandsgerecht für zumindest einige Unternehmen? Und ist das so ein bisschen das Ding, wo Sie auch reingehen wollen?
Ja, total. Ich kann es mal an einem konkreten Beispiel machen, wo wir gerade rein investiert haben. Wir haben in die Firma Optenda investiert. Die kümmern sich um das ganze Thema CO2-Management und das ganze Thema Energiemanagement, digital basiert. Das ist ein Riesenthema, ja, Energie einsparen, aber auch deren CO2 einsparen. Und da gibt es hunderte von Startups allein in Deutschland. Die haben total einen coolen USP, die können tolle Dashboards bauen, und das meine ich auch gar nicht böse, aber zu verstehen, wie sozusagen so eine Maschine, so ein Industrieunternehmen funktioniert. Und wenn man da hingeht, ich mache das ja tagtäglich und versuche das jedenfalls regelmäßig, dann kommt man halt auf Maschinen, die halt auch manchmal aus den 60er Jahren noch sind. Das heißt, ich brauche eine Kompetenz und ein Verständnis, wie funktioniert dieser Maschinenanlagenbau, diese Industriewelt. Das ist halt alles andere als eine durchdigitalisierte smarte Factory. Und ich glaube, dann braucht man halt Lösungen, die halt sich damit auseinandersetzen und die das verstehen. Und da kann man halt nicht einmal diese 100.000 € Sachen ranflanschen, Daten rein, Daten raus und funktioniert es. Und das ist, glaube ich, diese Herausforderung. Einerseits mit wenig Budgets, mit wenig Ressourcen, mit einem anstrengenden Mittelständler, der dieses Ingenieurssyndrom hat, nenne ich es mal. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich eine Lösung zu haben, die der Kunde nutzen kann. Und wir kommen ja immer von der Kundenperspektive. Wir kommen weniger von der Perspektive Venture Capital und was ist der größte Hockeystick und Markt. Wir kommen mehr von der Perspektive, kann ich das in der Industrie unten an einer Maschine einsetzen? Und diese Frage stellen wir uns immer wieder. Und jetzt zurück zu dem Beispiel Optenda. Die kommen halt aus der DMG Mori-Zeit und deswegen sozusagen richtig alter Mittelstand. Und deswegen war uns von vornherein klar, und ein paar Postierunternehmen arbeiten mit denen zusammen, konnten wir sozusagen einen kleinen Haken hintermachen, approved, ist nutzbar.
Neulich noch mit der Chefin von DMG Mori auf dem Panel gesessen. Klein ist die Welt. Das ist ja auch aus Ostwestfalen, Bielefeld, glaube ich. Ne? Das ist ja auch fast meine Heimat. Jetzt würde ja wahrscheinlich der alte Berater und Wirtschaftsprüfer in Ihnen sagen, skaliert das Modell denn auch? Also wenn so ein Startup ja auftritt, also Sie sagen ja schon, das ist schon individuell, man muss dann gucken, ist es denn trotzdem eins, das für Sie, das sich dann auch lohnt und skaliert? Oder ist das gar nicht der Punkt?
Ich gebe jetzt mal eine ehrliche Antwort. Ich glaube ganz offen, ja, wir müssen damit Geld verdienen, was wir tun. Das tun wir auch. Aber wir gucken halt nicht darauf, wie so ein klassischer Finanzinvestor, der sagt halt, ich muss halt irgendwie Wachstumsraten von 80 bis 100% schaffen über die nächsten Jahre. Sondern wir sind halt an der Stelle eher nachhaltig geprägt als Stiftung, als mit ökonomischer Nachhaltigkeit. Und von daher brauchen wir nicht diesen riesen, riesen Hockeystick, weil es halt kein Fonds oder ähnliches ist. Das heißt, ja, wir müssen profitabel, saubere Firmen entwickeln und es soll auch irgendwie wachsen, aber es muss halt nicht so hoch skalierbar sein. Und wenn man mal dieses Thema Mittelstandstauglichkeit sich anguckt, ganz offen, es gibt ganz viele Unternehmen, die wollen gar nicht in diesen kleinen Mittelstand rein und ich kann es halt verstehen, weil es ist halt viel einfacher bei Volkswagen zu skalieren oder bei, wie sie alle heißen, großen Unternehmen. So ein kleiner Mittelständler, der wird halt niemals Hunderttausende von Euro pro Jahr überweisen. Also ja, wenn ich jetzt der klassische Finanzinvestor werde, würde ich sagen, ist die Zielgruppe die richtige? Nein, vielleicht nicht, aber vielleicht ist das gerade der USP, wo wir nachhaltige Unternehmen entwickeln können. Und ich glaube auch, eher zu sagen, die Unternehmen entwickeln sich etwas langsamer, vielleicht nicht mit so Riesenmargen, aber halt profitabel und gut, halte ich eigentlich viel von.
Sie haben eben ja auch gesagt, Sie haben Lust auf diese Herausforderung gehabt, den Mittelstand zu digitalisieren. Bei all den Herausforderungen, die der eben in dieser Hinsicht hat, welche sind das denn im Wesentlichen? Welche Muster gibt es da?
Ich glaube, wenn ich darauf gucke, dann komme ich immer von drei Beispielen, warum wir auch gesagt haben, das treibt die Posse digital um. Ich glaube, es gibt noch 10 andere, aber ich kann ja mal mit meinen drei Beispielen, die ich immer wieder sage. Die erste Säule in meinen drei Beispielen ist das Thema digitale Infrastruktur und Technologie. Also wie sieht die digitale Infrastruktur aus von IT, von Netzwerken, von Security? Das ist ein Riesenthema. Und wie kann ich neue Technologien implementieren? KI ist ja in aller Munde als eine Technologie. Das zweite ist für mich, das hat auch viel mit Effizienz zu tun, ist das Thema, wie baue ich digitale Prozesse und Qualität. Wir müssen da effizienter werden, wir müssen die Prozesse stärker automatisieren. Da sind wir, um ganz offen zu sein, ja, wenn man irgendwie in die Medien guckt, da passiert viel, aber wenn man jetzt in diesem kleinen, mittleren Mittelstand ist, da gibt es halt viele Personen, die tagtäglich Sachen ausdrucken, irgendwo hinlegen, sich angucken und dann wieder das darauf basierte Angebot kalkuliert. Das ist halt tagtäglich. Und da geht so viel Potenzial. Das heißt, wir müssen Prozesse stabiler und digitaler machen. Und der dritte Baustein, der ist für mich Richtung Kunde gesetzt. Wie sieht eigentlich in ein paar Jahren die digitale Kundeninteraktion aus und wie wird kommuniziert? Ich glaube halt total daran, dass der typische Vertriebler, wie es ihn gibt, im industriellen Mittelstand so nicht mehr langfristig ist. Wir werden viel innovativer kommunizieren, wir werden online bestellen, wir werden viel mehr auch überlegen, wie sehen CRM-Systeme und anderes aus. Da ist der industrielle Mittelstand noch nicht. Das heißt, dieses Thema Kundeninteraktion und digitale Geschäftsmodelle, das sind so für mich so die drei großen Bausteine. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist jetzt ganz konkret, ganz spitz heute wichtig für mich, ist, ich glaube, IT ist das eins der Kernthemen. Wie baue ich eine zukunftsfähige IT? Wie baue ich eine zukunftsfähige IT-Strategie auf? Und dann auch das ganze Thema Daten, 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 Daten. Wir haben so viele Silos, wir haben ganz wenig nutzbare Daten. Und dann kann man am Ende des Tages natürlich auch auf so, ich nenne es mal Themen kommen wie Mindset, wie Zeitmanagement, wie Organisation. Also ich glaube, da haben wir auch noch viele Herausforderungen. Wie können wir eigentlich mit den wenigen Ressourcen effizienter arbeiten in den Teams, in den Mannschaften?
Nun kombinieren die zum Beispiel auch die großen Telcos, Telekom, Vodafone vorneweg, ihre Kräfte zum Beispiel mit Partnern wie Microsoft, wie Google und so weiter. Das sind schon große Konglomerate mit einer Menge Wucht, die sich natürlich auch sehr mit starken Marketing- und Vertriebsaktivitäten an den Mittelstand wenden. Wie kann man da gegenhalten denn an ihrer Stelle? Welche Argumente zählen da und tja, wie kann das funktionieren gegen solche Riesen?
Ich glaube, erste Frage ist, wenn Sie sagen Mittelstand, dann muss man nochmal hinterfragen, was wollen die eigentlich wirklich? Ja, und ich komme ja, wie Sie richtig sagten, aus der PwC-Welt und da wurde Bosch auch teilweise als Mittelstand bezeichnet. Also, was heißt Mittelstand? Also, ich will jetzt nicht irgendwie konkrete Beispiele, aber eine Miele, ist das mit 5 Milliarden oder roundabout, ist das noch Mittelstand oder nicht? Also, ich glaube, da muss man nochmal genauer hinfragen, wollen die wirklich in diese kleineren, wo wir unterwegs sind, hin? Ja, also die 80, 90% in Deutschland, die es gibt, weil die halt da nicht ganz trivial sind und das erlebe ich nicht ganz so stark, sondern eher die etwas gehobenen Mittelständler, eine Milliarde aufwärts, nenne ich es mal. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, dieses Thema, wie wir uns da aufstellen. Wir sind eigentlich da weniger jetzt die krassen Konkurrenten. Ich glaube, wir partnern häufig eher. Das heißt, wir würden uns nicht, und ich sage das immer gerne, Schuster, bleib bei deinen Leisten, wir würden jetzt nicht anfangen, eigene KI-Modelle zu bauen und eigene große Automatisierungsplattformen zu bauen mit unseren Beteiligungen. Wir haben da was probiert, das hat teuer und hat sehr viel Geld gekostet. Ich komme dann eher, das skaliert zwar nicht so hoch mit dem Punkt, wie können wir mit denen zusammenarbeiten, ja? Also das heißt, wenn wir auf Microsoft oder sowas, wie können wir diese Tools nutzen, um sie dann mittelstandstauglich bei uns in Unternehmen einzusetzen? Also wie kann ich quasi eine Automatisierung mit einem Microsoft Power Automate machen oder andere Sachen? Das heißt, eher zu sagen, wie können wir partnern, wie können wir zusammenarbeiten? Und auf der anderen Seite halt dieses Mittelständler bildet Banden, ist, glaube ich, für mich auch immer noch mal so ein ganz großes Thema. Wie kann man halt gemeinschaftlich dann sozusagen was umsetzen und mit den verschiedensten Tech-Anbietern gemeinsam. Ich glaube, das Unternehmen als solches muss sich halt die Frage stellen, und da gibt es für und wider, will ich drei, vier Anbieter haben, ja, die drei, vier Großen, die halt alles können, mache mich von denen ein Stück weit abhängig und da spreche ich noch gar nicht von Amerika, sondern einfach nur von einem Anbieter abhängig, egal wo er auch sitzt. Oder sage ich, ich nutze, wie sagt man Neudeutsch, Best of Breed, die verschiedensten Tools für die verschiedensten Sachen und baue mir da eine Applikationsstrategie. Und ich glaube, man sieht beides. Beides, hat Für und Wider.
Stichwort Amerika, im Moment wird sehr, sehr viel über Datensouveränität gesprochen, natürlich auch vor allen Dingen bei Cloud-Diensten, aber alles, was damit zu tun hat. Wie sehen Sie das und was würden Sie im Zweifel auch Mittelständlern raten? Wie gefährlich ist es wirklich sozusagen, seine Daten zu Unternehmen zu schaffen, die im Zweifel nicht alle in Europa speichern?
Also ich finde es erstmal grundsätzlich sehr gut, dass es Unternehmen wie Schwarz Digits oder IONOS und andere gibt, die da eine europäische souveräne Cloud aufbauen. Ich glaube, wir brauchen da mehr Wettbewerb. Aber, und ich glaube, wenn ich jetzt wieder in die Mittelstandsperspektive mich reinversetze, ne, wieder mit meinen kleineren, mittleren Mittelstandsperspektive, da haben wir gar nicht so die Fragestellung Amerika, China, Deutschland, sondern eher die Frage von einem sich abhängig machen. Und ich würde sagen, ob ich mich jetzt von Amazon abhängig mache, Microsoft oder wie man sie nennt, oder von Schwarz Digits, alles ist nicht gut. Und deswegen muss ich mir halt eher die Frage stellen, wie sieht meine Cloud-Strategie aus? Und da ist wieder das Problem, Strategie. Also ich muss mir vorher die Frage stellen, wie sieht eigentlich meine eigene Strategie aus? Und beispielsweise konkret einem Cloud-Thema, Hybrid Cloud, muss ich alles bei Amazon, muss ich alles bei dem einen oder sage ich, ich habe verschiedenste Anbieter, habe was gemacht und habe vielleicht auch noch eine lokale, hybride Cloud. Also wir sehen immer mehr, dass man halt auch regional was macht. Das heißt, die sind ja auch nicht schlecht und ich muss mir halt die Frage stellen, welche Performance brauche ich bei welchen Themen? Also wenn ich zum Beispiel mit keine Ahnung, Fleet Management habe, wo ich meine Geräte steuere, eine IoT-Plattform, wo hohe Geschwindigkeiten notwendig sind, ja, dann macht vielleicht der Hyperscaler Sinn, weil da ist eine Kundenverfügbarkeit drin. Währenddessen ich aber vielleicht andere kleinere Applikationen habe, die ich auch in der Cloud laufen lasse, die kann ich vielleicht auch lokal machen, bei einem regionalen Anbieter. Und das, glaube ich, würde ich mir eher die Frage stellen, als zu sagen, die einen oder die anderen.
Wenn Sie sich mit Startups verbünden, so nenne ich das jetzt mal ganz allgemein, das geht ja von bis wahrscheinlich. Was spricht für Sie, weil die haben ja wahrscheinlich auch mehrere Optionen, vielleicht auch Großunternehmen, mit denen Sie sich verpartnern. Das hat ja auch oft Nachteile, als junges Startup in diesen großen Tankern irgendwie sich gefangen zu nehmen zu lassen. Was sind da Ihre Argumente und wo klappt es auch manchmal im Zweifel nicht?
Also ich glaube, vielleicht nochmal eine Sache, die mir nochmal wichtig ist. Ich versuche bewusst in diesem Industriethema nicht den Begriff Startup zu nutzen. Warum? Ich nenne es immer junge, innovative Tech-Unternehmen, weil ich glaube, es gibt total viele junge Unternehmen, die klein sind, die ich jetzt nicht als Startup bezeichnen würde, aber die haben wie Sie richtig sagen, die gleiche Herausforderung, das gleiche Thema. Ich glaube, der Riesenvorteil an diesem industriellen Mittelstand ist, wenn er erst einmal überzeugt ist, dass die Firma eine gute ist, dann hat er eine gigantische Treue. Ja, dann arbeitet der langfristig zusammen, dann gibt es nicht die gigantischen Einkaufsverhandlungen. Also wenn ich jetzt bei einem Großunternehmen rein möchte, dann muss ich erstmal 9 Monate durch den Einkaufsprozess durch und muss gigantische Zertifikate machen, was gigantisch auch Geld kostet. Das heißt, ich muss mir eigentlich die Frage stellen, auch von meinem Geschäftsmodell, will ich eher den einen One-Shot, wo ich darauf hinarbeite, oder sage ich habe kleinerer Mittelstand, der ist nicht ganz einfach, aber wenn er dann da ist und er zufrieden ist, ist er, glaube ich, sehr, sehr treu und der arbeitet dann langfristig zusammen. Das heißt, hat alles für und wider. Ich rate immer unseren eigenen Digitalbeteiligungen, jungen Firmen, eine gute Mischung. Also ich glaube, man braucht auch mal jetzt mal aus Startup-Digitalperspektive den Großauftrag, der hilft einem auch her. Ja? Also das muss man auch ganz offen sagen. Aber man sollte sich nicht von allen abhängig machen. Wir sehen das auch bei unseren Firmen, wenn ich, ist genau das Gleiche, ich nur eine großen Unternehmen auftrage, wo sie 20, 30% meiner Umsätze herkommen, was bei ganz vielen solcher Startups der Fall ist. Und der auf einmal nicht mehr schickt, dann habe ich halt ein richtiges Problem. Und ich glaube, sich wie bei Cloud und anderen Themen sich nicht abhängig machen, ist eigentlich das Stichwort.
Christoph Haß von Poseel Digital. Ich danke Ihnen für die Ausführung.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen, Zuhörenden vor allen Dingen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.